Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Donald Trump ist im Amt und nun blickt Europa gespannt auf die nächste Präsidentenwahl. In 3 Monaten wählen die Franzosen den Nachfolger von François Hollande. Der ist so unbeliebt, dass er sicherheitshalber gar nicht erst wieder antritt und dabei seiner Partei ein schweres Erbe hinterlässt. Die Sozialisten sind zerstritten, zermürbt. Für einen Wiedereinzug in den Élysée-Palast braucht es eine gigantische Anstrengung. Aber wer holt da nun die Kastanien aus dem Feuer? So wie schon bei den Konservativen konnten Frankreichs Bürger heute eine Vorentscheidung treffen. Aus Paris, Matthias Werth.
Am Abend kam die große Überraschung. Der frühere Erziehungsminister und Parteilinke Benoît Hamon liegt klar vor dem zuvor favorisierten Ex-Regierungschef Manuel Valls. Nun treten die beiden am kommenden Sonntag in einer Stichwahl gegeneinander an. Hamon hatte mit einem explizit linken Programm in den letzten Tagen aufgeholt. Er punktete mit seinem Versprechen eines bedingungslosen Grundeinkommens von rund 750 Euro. Indem Sie mich gewählt haben, haben Sie ein neues Kapitel in der Geschichte der Linken aufgeschlagen. Man darf nicht trennen zwischen sozialen Fragen und ökologischen. Die Verbindung der beiden Aspekte, das ist unser Zukunftsprojekt. Nicht das eine oder das andere, sondern das eine mit dem anderen. Der Vorsprung, den Valls laut Umfragen vorher hatte, war zuletzt geschmolzen. Er musste in den letzten Wochen immer wieder die umstrittene Bilanz seiner Regierung unter Präsident Hollande rechtfertigen. Ich bin froh, dass nun Benoît Hamon und ich gegeneinander antreten. Das ist eine klare Wahl zwischen unrealistischen und nicht finanzierbaren Versprechungen und einer glaubwürdigen Linken, die Verantwortung für das Land übernimmt. An der Wahl hatten sich heute zwischen 1,7 und 1,9 Millionen Franzosen beteiligt, nicht mal halb so viele wie bei den Konservativen Ende November. Wer auch immer in einer Woche zum Präsidentschaftskandidaten der Sozialisten gewählt wird, er wird es schwer haben. In den Umfragen vorn liegen François Fillon, Kandidat der Konservativen, und Marine Le Pen vom rechtsextremen Front National. Für zusätzliche Konkurrenz im eigenen linken Lager dürfte zudem Hollandes Ex-Wirtschaftsminister Emmanuel Macron sorgen, der eine eigene Bewegung der Mitte gegründet hat. Auch er liegt in Umfragen zurzeit vor dem sozialistischen Kandidaten, ganz gleich, wer es wird.
Dass im Weißen Haus nun ein neuer Ton herrscht, das ist kaum zu überhören. Aber offenbar herrschen dort auch andere Tatsachen. Im Streit darüber, ob zur Vereidigung von Donald Trump weniger Zuschauer kamen als zu der von Barack Obama, hatte Trumps Pressesprecher ja behauptet, es seien noch nie so viele Menschen bei so einem Anlass dabei gewesen wie am vergangenen Freitag. Das lässt sich auf Bildern zwar nur schwer erkennen, aber heute legte Trumps Beraterin Kellyanne Conway nach. Diese Aussage basiere auf alternativen Fakten. Und in den USA fragen sich nun viele, auf welchen Grundlagen der Mann eigentlich Entscheidungen trifft, der sie nun die nächsten 4 Jahre regieren wird. Jedenfalls sehen sich in Trumps Schatten die, auch in einer Art Parallelwelt lebenden, Mitglieder der sogenannten alternativen Rechten im Aufwind. Eine lose Bewegung, in der rechtsradikale Nationalisten sich durch den ruppigen Ton, den Trump salonfähig gemacht hat, ermutigt fühlen, ihre Weltsicht aggressiv zu verbreiten. Zwar distanziert sich Trump von dieser Alt-Right-Bewegung, doch offenbar hören sie das nicht im weit entfernten Montana, berichtet Jan-Philipp Burgert.
Winterwunderland nennen die Bürger Montanas ihren Staat. Doch die Idylle in der Kleinstadt Whitefish trübt. Die Familie von Hillary Shaw ist jüdischen Glaubens. Ihr Großvater überlebte in Deutschland ein Konzentrationslager. Jetzt muss Hillary erleben, wie im Internet Hetze gegen jüdische Freunde von ihr betrieben wird. Man hat manipulierte Fotos von ihnen mit Symbolen aus der Nazi-Zeit ins Internet gestellt, zu Aktionen gegen sie aufgerufen, denn sie organisieren eine Demonstration gegen Rechtsextremismus. Dahinter steckt eine Webseite namens Der tägliche Stürmer. Diese Bedrohung ist sehr real und diese Leute sind sehr unheimlich. Sie sind voller Hass, meistens bewaffnet und ziemlich gefährlich. Bei der Demo gegen rechts hält Hillary eine Rede, auch wenn sie damit riskiert, selbst ins Fadenkreuz der Neonazis zu geraten. Jeder hier weiß, dass sich der Protest vor allem gegen einen Sohn der Stadt Whitefish richtet, auch wenn sein Name kein einziges Mal fällt. Richard Spencer, hier bei einem Auftritt in Washington kurz nach dem Wahlsieg von Donald Trump, für den Spencer am rechten Rand mobilisiert hat.
Hail Trump!
Heil Trump, ruft Spencer, heil unserem Volk, Sieg heil. Nur noch ein Fluss trennt Spencer vom Zentrum der Macht. In Washingtons Nachbarstadt Alexandria hat er ein Büro eröffnet, um besser Einfluss auf die neue Regierung ausüben zu können. Ich hoffe, dass Trump sich nicht im Klein-Klein der Gesundheitspolitik oder der Deregulierung verliert, sondern sofort an den Kern dessen geht, wofür er gewählt wurde. Eine ernsthafte Einwanderungsreform, die auch die Mauer beinhalten muss. Erst lange nach seiner Wahl und auf großen Druck hin hat Trump sich offiziell von Spencer distanziert. Wir sprechen Spencer auf die Bürger seines Wohnortes Whitefish an, die im Internet bedroht werden, weil sie sich gegen seine Bewegung engagieren. Eine direkte Beteiligung streitet Spencer ab und rechtfertigt die Aktionen dann doch. Der Grund war, dass jüdische Anführer von Gruppen wie Liebe lebt hier oder dem Netzwerk Menschenrechte in Montana mich angegriffen haben. Die Opfer des täglichen Stürmers haben inzwischen das FBI eingeschaltet. Sie befürchten, dass sich das Klima nicht nur in ihrer Heimatstadt Whitefish verändert hat, sondern im ganzen Land.
Der neue US-Präsident hatte mehrmals von einem Kurswechsel in der Nahostpolitik gesprochen und der würde bedeuten eine stärkere Unterstützung Israels. Mehr dazu in den Nachrichten mit Linda Zervakis.
Trump lud Netanyahu in einem Telefonat am Abend ein, im Februar nach Washington zu kommen. Zuvor hatte Netanyahu in einer Kabinettssitzung Trump für dessen Freundschaft gedankt. Das Kabinett beriet die Forderung eines rechtsreligiösen Koalitionspartners, eine Siedlung im palästinensischen Westjordanland zu annektieren. Netanyahus Büro teilte mit, eine Entscheidung darüber sei einstimmig verschoben worden. Erst solle Netanyahu Trump persönlich treffen. Bereits am Morgen hatten israelische Behörden den Bau neuer Wohnungen im besetzten arabischen Ost-Jerusalem genehmigt. Nach der Verhaftung eines Terrorverdächtigen in Wien ist ein möglicher Komplize im nordrhein-westfälischen Neuss gefasst worden. Der 21-Jährige wurde gestern festgenommen, heute erließ ein Richter Haftbefehl. Ihm wird die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat vorgeworfen. Der Hinweis kam aus Österreich. Der 17-jährige mutmaßliche Islamist, der dort in Haft sitzt, soll einen Anschlag in Wien geplant haben. Laut Staatsanwaltschaft Düsseldorf hatte er auch in Neuss übernachtet und mit dem jetzt Verhafteten Anschläge gegen Bundeswehrziele besprochen. Der wochenlange Machtkampf im westafrikanischen Gambia ist friedlich beigelegt. Der abgewählte Präsident Jammeh verließ das Land vergangene Nacht Richtung Äquatorialguinea und machte den Weg frei für den Wahlsieger Barrow. Jammeh hatte Gambia 22 Jahre mit harter Hand regiert. Immer mehr Menschen, die aus Angst vor Unruhen geflohen waren, kehren inzwischen nach Gambia zurück. 4 Tage nach der Lawine in Mittelitalien suchen die Rettungskräfte weiter nach Überlebenden. Heute bargen sie ein 6. Todesopfer. 23 Menschen werden in den verschütteten Hotel noch vermutet. Die Einsatzkräfte können nur vorsichtig graben, weil die Schneemassen weitere Gebäudeteile zum Einsturz bringen können. Die Lawine hatte das Hotel nach Erdstößen am Mittwochabend unter sich begraben.
Wasser ist nicht allein zum Trinken, Waschen oder Putzen da. Ein Großteil des weltweiten Süßwasservorkommens fließt in die Produktion von Lebensmitteln. Zum Beispiel in die Bewässerung von Maispflanzen, die als Tierfutter für die Fleischproduktion gebraucht werden. Oder anders gesagt, je mehr Fleisch wir konsumieren, desto mehr Wasser verbrauchen wir. Diesen großzügigen Umgang mit Wasser kann sich ein Land wie Deutschland noch leisten. In vielen Regionen der Welt aber wird der kostbare Rohstoff knapp. Tom Schneider.
So richtig Schokolade essen, es gehört zu den Lieblingsgenüssen von uns Europäern. Doch prall gefüllte Supermarktregale bei uns bedeuten einen immensen Wasserverbrauch in den Produktionsländern. Solche Zusammenhänge sind es, weshalb die deutsche G20-Präsidentschaft meint, beim Wasser ist dringend eine gemeinsame Politik nötig.
70% des Süßwasserverbrauchs in der Welt wird von der Landwirtschaft in Anspruch genommen. Das ist im Hinblick auf die weitere Bevölkerungsentwicklung eine Grenze, die nicht überschritten werden darf, sondern wo wir daran arbeiten müssen, dass es trotzdem weniger wird.
Besonders drastisch das Beispiel Fleischerzeugung. Im Produktionsprozess für ein Kilogramm können bis zu 20.000 Liter Wasser stecken. Weltweit steigt der Wasserverbrauch, auch weil Entwicklungsländer den wohlhabenden Ländern nacheifern und dabei Produkte herstellen, für die es große Mengen Wasser braucht. Mehr als in vielen Ländern verfügbar ist.
Die Mengen, die wir investieren können hier, können sich Inder oder Afrikaner in vielen Ländern einfach nicht leisten. Das Tragische daran ist, dass wir viele Produkte aus diesen Ländern auch importieren, die unter unverantwortungsvollen Wasserbedarfen hergestellt wurden.
Die Herausforderung heißt, Bauern Hilfe anzubieten, mit knappem Wasservorrat möglichst effektiv zu produzieren. Wir haben bereits Technologien, um Wasser sehr sparsam einzusetzen. Moderne Bewässerungsanlagen verteilen Wasser tröpfchenweise, damit nichts verdunstet. Das Problem sind die Kosten. Wir müssen Bauern Geld dafür bereitstellen. Nichtregierungsorganisationen fordern auch, die europäische Entwicklungshilfepolitik anzupassen. Landwirtschaftliche Projekte fördern bringe nur etwas, wenn dabei sparsam mit Wasser umgegangen werde.
Und wir kommen zum Sport und zu einer ziemlichen Enttäuschung aus deutscher Sicht. Die Handballer sind bei der WM in Frankreich überraschend ausgeschieden, Andreas Keckel.
Ja, das ist tatsächlich einigermaßen bitter, das Aus für die Mannschaft von Dago Sigurdsson gegen Katar im Achtelfinale dieser WM. 20:21 verlor der Europameister und das nicht mal unverdient in einer Partie, in der sich die Deutschen ja überraschend nervös präsentierten und nicht mal ansatzweise an die teils doch so starken Leistungen der Vorrunde anknüpfen konnten. Und so verpasste das DAB-Team die so ersehnte erste Medaille bei einer Weltmeisterschaft seit 10 Jahren.
Es ist wie 2015. Auch damals jubelte Katar und die deutsche Mannschaft schied aus. Vor 2 Jahren im Viertelfinale, diesmal ist das Achtelfinale Endstation.
Es ist natürlich eine Riesenenttäuschung. Wir hatten das Spiel, obwohl wir kein Superspiel hatten, hatten wir das trotzdem mit der zweiten Halbzeit im Griff.
4 Minuten vor dem Ende sieht es noch gut aus. Holger Glandorf erzielt das 20:18 in einer Partie, die von hohem körperlichen Einsatz geprägt ist. Aber die deutsche Mannschaft leistet sich in diesem Spiel viele technische Fehler und Ballverluste, wie diesen von Steffen Faeth. Katar gleicht aus, es steht 20:20. Gut 2 Minuten vor Abpfiff, Katar geht durch den gebürtigen Kubaner Rafael Capoti mit 21:20 in Führung. Es ist die Entscheidung. 17 Sekunden vor dem Ende versucht Steffen Faeth wenigstens noch eine Verlängerung zu erzwingen. Vergeblich.
Wenn man nicht mit positiven Emotionen dabei ist, sondern Angst hat und sich die ganze Zeit Gedanken darüber macht, was wäre wenn, warum habe ich nicht dies, warum habe ich nicht das, dann passieren eben solche dummen Fehler, wie wir sie die ganze Zeit gemacht haben.
Deutschlands Handballhöhenflug erlebt einen unerwarteten Rückschlag. Und Dago Sigurdssons letzte Mission als Bundestrainer endet mit einer Enttäuschung.
Ja, schade eigentlich. Kommen wir zur Fußball-Bundesliga, in der Bayer Leverkusen heute den perfekten Start ins neue Jahr hingelegt hat. 3:1 gewann das Team von Roger Schmidt gegen die Berliner. Die haben damit die beste Hinrundenbilanz ihrer Clubgeschichte knapp verpasst, während Leverkusen jetzt wieder von einer erfolgreichen Jagd auf die Europacup-Plätze träumen darf. Auch weil ein ganz spezielles Trauma heute erfolgreich bekämpft werden konnte.
Die Angst des Tormanns beim Elfmeter. Versagensangst hatte Leverkusen nach zuletzt 4 in Folge in der Liga verschossenen Strafstöße. Heute aber trifft Bayer vom Punkt 3 Punkte gegen Berlin.
Ich bin sehr froh. Ich glaube, jeder ist froh darüber, dass Elfmeter jetzt drin ist. Ich freue mich. Ich hoffe, es geht so weiter.
Gegen lange, irgendwie müde wirkende Berliner. Leverkusen in Schwarz in der 12. Minute mit einem Freistoß, der völlige Verwirrung auslöst. Am Ende ist Ömer Toprak der Torschütze, der dabei durchaus Glück hatte, dass sein hartes Einsteigen zuvor nicht abgepfiffen worden war. Gut eine halbe Stunde später die Berliner dann auf jeden Fall benachteiligt. Plattenhardts unabsichtliches Handspiel eigentlich nicht strafbar, trotzdem fälschlicherweise Elfmeter für Leverkusen. Çalhanoğlu 2:0. Nach 10 Monaten ohne Strafstoßtor hat Bayers Fehlschussserie in der Bundesliga ein Ende. Erst kurz vor der Pause beginnt Berlin sich entschlossener zu wehren. Prompt der Anschlusstreffer durch Valentin Stocker. Nicht aufzuklären, ob es abseits war. Viele schwierig zu beurteilende Szenen für Schiedsrichter Stieler und seine Kollegen. Viel Gesprächsbedarf, viel Laberei.
Hier wird gelabert.
Fußball spielen beide in der zweiten Hälfte weiter ordentlich. 73. Minute. Ibisevic mit der Großchance, aber eine Großtat von Leno macht alle Berliner Bemühungen zunichte.
Super Situation für mich, muss eigentlich ganz klar den reinmachen. Habe heute falsche Entscheidungen getroffen und einfach schade für die Mannschaft.
Zum Schluss dann noch der zweite Auftritt von Hakan Çalhanoğlu, die 88. Minute. Erst den Elfmeter verwandelt, dann auch noch verantwortlich für den schönsten Treffer des Tages. Çalhanoğlu, zuständig für die Sehenswürdigkeiten in diesem Spiel. Endstand 3:1.
Wichtig war, dass wir heute gut reinkommen ins Spiel. Das haben wir getan und haben eigentlich fast kaum zugelassen und von unseren Torchancen ausgenutzt.
Bayer besiegt Berlin und auch den sogenannten Elfmeterfluch.
Während die Leverkusener also Boden gut machen konnten auf die internationalen Startplätze, ist genau das zwei anderen Clubs heute nicht gelungen. Mainz und Köln nämlich, die trennten sich, ohne auch nur einmal ins gegnerische Tor getroffen zu haben. Aber wer gedacht hatte, dass sich die Beteiligten danach in Selbstvorwürfen ergehen würden, der sah sich doch arg getäuscht.
Ein Unentschieden, das beiden Trainern ein Lächeln abringt. Der Mainzer Kollege Schmidt hatte auf die Frage, wer den abgewanderten Spielmacher Malli ersetzt, eine überraschende Antwort. Keiner. Mainz in Rot, also ohne klassischen Zehner, dafür mit einer Doppelspitze. Zu Beginn aus der Distanz gefährlich. Einmal ist es Öztunali, das andere Mal versucht es Hayro. Beide Male aber ist Kölns Keeper Kessler aufmerksam. Der FC im Abwartemodus, erstmals nach einer guten halben Stunde torgefährlich. Nach einem Freistoß von Christian Clemens, der in der Winterpause von Mainz nach Köln wechselte, ist es Osako, der daraus mehr machen muss. Auf der anderen Seite sind die Hausherren wirklich bemüht, hübsch anzusehen, aber unterm Strich brotlose Kunst. Aus Trainersicht aber kein schlechtes Spiel.
Es war gut organisiert von beiden Mannschaften, wenig Tormöglichkeiten. Bin trotzdem mit dem, wie wir aufgetreten sind, zufrieden.
Nach dem Wechsel bietet sich der neuen Mainzer Doppelspitze sogar doppelt die Möglichkeit. Aber erst Muto und im zweiten Versuch de Blasis gelingt nicht der ersehnte Treffer, der die Torlosigkeit hätte beenden können. Am Ende ist es Jonas Lössl, der einen glücklichen Kölner Sieg verhindert. Gute Torhüterleistungen gehören nun mal dazu zu einem 0:0. Das nur Gewinner kennt am Ende der Hinrunde.
Hinten raus hatten sie nochmal auch zwei Dinge, wo man sagen muss, ich glaube, das 0-0 war gerecht und es blieb bei den Chancen beidseitig und das war, glaube ich, ein solider Saisonschluss, glaube ich, 17. Spiel. Jetzt geht es in die Winterpause. Nein, Spaß beiseite, jetzt geht es direkt wieder. Da müssen wir jetzt den Faden aufnehmen. Mit dieser Stabilität in der Defensive, da nehmen wir den Faden auf und werden die nächsten Spiele darauf aufbauen.
Für den FC ist es die beste Hinrunde seit 20 Jahren. Und Mainz steht mit 21 Punkten ja auch nicht so schlecht da.
Ja, und wir schauen mal genauer auf die Tabelle nach dem 17. Spieltag. Die Bayern bleiben vorne, 3 Punkte vor Leipzig, dann Hoffenheim, Dortmund, Berlin und Frankfurt. Köln bleibt Siebter, Leverkusen auf Rang 8 geklettert. Die zweite Hälfte, angeführt von Schalke, Mainz jetzt Elfter vor Wolfsburg, Augsburg, Gladbach und Bremen in der Abstiegszone. Nach wie vor der HSV, Ingolstadt und Darmstadt. Zwei faustdicke Überraschungen gab es im Achtelfinale der Australian Open, beide mit deutscher Beteiligung. Während Angelique Kerber, die Weltranglistenerste im Tennis, völlig überraschend und klar in zwei Sätzen an der US-Amerikanerin Coco Vandeweghe scheiterte, warf der Hamburger Mischa Zverev keinen geringeren als den derzeit erfolgreichsten Spieler der Welt, nämlich Andy Murray, aus dem Turnier.
Es sind die ganz großen emotionalen Momente für Mischa Zverev. Der 50. der Weltrangliste bezwingt im Achtelfinale der Australian Open den Topfavoriten und Weltranglistenersten Andy Murray.
Es war definitiv das Allerbeste in allen Hinsichten, vom spielerischen her, von der Atmosphäre. Es war ein Best-of-Five-Match in Australien und ich glaube, das kann man nichts vergleichen.
In seinem allerersten Grand Slam-Achtelfinale überhaupt zeigt Zverev überragendes Tennis und lässt Murray keine Chance. Mischa Zverev gewinnt hochverdient in 4 Sätzen. In der Runde der letzten 8 trifft der Hamburger auf den Schweizer Roger Federer. Komplett frustriert dagegen Angelique Kerber. Die Weltranglisten-Erste unterliegt überraschend der US-Amerikanerin Coco Fandaway.
Das ist Sport und es gibt immer Auf und Abs, die man durchlebt. Meine Leistung war heute auf jeden Fall nicht die beste. Ich habe nicht mein bestes Tennis gespielt, aber ich habe alles versucht, aber leider sollte es wohl nicht so sein.
Nach nur 67 Minuten verliert Kerber ihr Achtelfinale mit 2:6 und 3:6. Damit verabschiedet sich die Titelverteidigerin vorzeitig aus Melbourne.
Und wir blicken aufs Wetter. Dürfen wir uns da zum Wochenstart eher als Gewinner oder als Verlierer sehen, Carsten Schwanke?
Das hängt davon ab, wo man sich befindet. Also alle Menschen, die sich zurzeit in den Alpen aufhalten, zum Beispiel zum Skifahren, die gehören eindeutig zu den Gewinnern. Denn dort wird es so aussehen wie heute in der Nähe von Reit im Winkel auf der Hämmersuppenalm. So heißt diese Almwiese auf 12 bis 1300 Metern Höhe. Diese Eiskristallplättchen haben übrigens inzwischen schon eine Größe von mehr als 10 Zentimetern. Also viel Sonnenschein in den Alpen. In anderen Regionen sieht es leider nicht so sonnig aus. Und dazu zählt vor allem die gesamte norddeutsche Tiefebene, wo es schon morgen Vormittag wieder sehr trüb sein wird, und zwar meistens in Form von Nebel oder hochnebelartigen Wolken. Zum Teil kann es etwas herausnieseln aus diesen Wolken, dann könnte es auch glatt werden. Dann haben wir in der Mitte Deutschlands auch noch einen Streifen mit etwas Sonnenschein, der allerdings im Verlauf des Tages kleiner wird, denn diese Wolken rutschen allmählich weiter nach Süden. Die Temperaturen erreichen morgen in der Osthälfte und im Süden auch tagsüber nur frostige Werte. Richtung Nordwesten bleibt es milder mit 2 bis 6 Grad. Zu den weiteren Aussichten: Es ändert sich im Grunde genommen wenig. Die sonnigsten Aussichten, also die Aussichten für die Wettergewinner, die wird es auch in den nächsten Tagen eher auf den Bergen geben.
Carsten Schwanke, vielen Dank für diese Aussichten zum Wochenstart. Das waren die Tagesthemen. Jetzt folgt hier im ersten Titel Thesen Temperamente mit Max Mohr. Und morgen begrüßt Sie Karin Mioska wieder an dieser Stelle. Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss.